Du sagst es, es finden gerade Prozesse statt. Wir zitieren mal kurz einen Text und verweisen auf die Programmzeitschrift von Radio Korax in größerer Auflage, auch hier bei uns im Sender, zu erhalten. Es gibt eine Internetseite, die nennt sich via.blogsport.de. Und dort ist ein Text, der bei Zeit Online erschienen ist, veröffentlicht unter der Überschrift Narben von der Staatsgewalt. Und daraus zwei Zitate. Zunächst: In der Nacht zum 20. April 2012 ist Emeke K. mit drei Bekannten in der Weimarer Nordvorstadt unterwegs, unweit vom Zentrum. Es ist bereits gegen eins, die Freunde sind auf dem Heimweg, als plötzlich neben ihnen zwei Streifenwagen anhalten. Die Beamten bitten die jungen Männer und Frauen, sich auszuweisen. Drei von ihnen leisten der Aufforderung Folge. Emeke K. weigert sich, ihr sei nicht klar gewesen, warum sie das tun solle, erzählt sie später. Sie geht davon aus, dass die Polizei sie wie schon einige Male zuvor ohne konkreten Verdacht anhält, eben einfach, weil sie sich alternativ kleidet. Weiter unten, dann wird beschrieben, dass sie dann in Gewahrsam genommen wird, sogar festgenommen wird in Gewahrsam, und im Verhör sei ihr mehrfach gedroht worden. Die Nacht auf der Wache verbringen Emeke K. und ihre Freunde jeweils in Einzelzellen. Und dort hat es dann Misshandlungen gegeben.
Genau, also die vier Personen, die dort festgenommen worden sind, die haben das erstmal so beschrieben, dass das erstmal sozusagen mit so üblichen Kontrollen losging, wobei die sich da sozusagen bis auf die Haut ausziehen mussten und auch sozusagen die Körperöffnung überprüft wurden, was sie als sehr demütigend erfahren haben. Und dann ist die Situation halt vor Ort recht bald eskaliert, es hat halt irgendwie Schläge gegeben und Schubsereien. Und es gibt in dem Fall halt eine Hauptgeschädigte, von der auch in dem Zeitartikel vor allen Dingen die Rede ist, die dann nämlich in der Zelle misshandelt worden ist. Also es ging los halt mit verschiedenen Beleidigungen. Also die Person kommt ursprünglich aus Ungarn, und in Bezug auf diese Herkunft sind dann Bemerkungen gefallen, in deinem Land ging es dir wohl noch viel zu gut, wir werden dir jetzt mal zeigen, was man mit dir in deinem Land gemacht hätte. Oder sozusagen, hier geht's dir noch viel zu gut, wir zeigen dir jetzt mal, was man sozusagen in deinem Land mit dir gemacht hätte. Es gab sozusagen sexistische Gesten, und dann hat sich das Ganze so hochgeschaukelt, dass sie halt mehrfach geschlagen wurde und dass ihr dann Handschellen auf dem Rücken angebracht wurden und sie sozusagen mit den Handschellen halt durch die Zelle und dadurch dann eine schwere Schürfwunde erlitten hat, die ganze Zeit, dann die ganze Nacht über halt nicht behandelt worden ist, auch sozusagen auf die Nachfrage, was zu trinken zu bekommen, wurde nicht reagiert. Dann gab es am nächsten Morgen halt mehrere Verhöre, was dabei auch interessant ist, dass es bei dieser Person, die halt die Hauptgeschädigte ist, dass da erstmal der Staatsschutz dann das Verhör übernommen hat und dann ein Verhör zu einem ganz anderen Thema gemacht hat. Also man muss dazu sagen, dass den Vieren dann am nächsten Morgen vorgeworfen wurde, dass sie sozusagen festgenommen worden sind wegen Eingriff in den Straßenverkehr, wegen Sachbeschädigung und Graffiti und solchen Sachen. Und diese Person, die jetzt aber sozusagen diese Verletzung davon getragen hatte, die wurde dann vom Staatsschutz befragt wegen einer ganz anderen Sache, nämlich wegen Papiercontainerbränden, die sich 2 Monate zuvor zugetragen haben. Dann sozusagen nach dieser Nacht im Polizeigewahrsam in Weimar sind die vier dann entlassen worden nach den Entführen, nach den Verhören, und diese hauptgeschädigte Person ist dann an dem Tag auch noch ins Krankenhaus gegangen und hat diese Verletzung behandeln und sich attestieren lassen. Diese Nacht in Gewahrsam hat bei denen natürlich auch erstmal eine enorme Traumatisierung ausgelöst. Die mussten erstmal überhaupt damit klarkommen, also hatten dann auch Angst, halt überhaupt nochmal der Polizei zu bewegen, mussten erstmal unter Freunden halt irgendwie darüber reden, um damit klarzukommen. Und dann gab es aus dem Freundeskreis dieser vier Personen halt in die Mediaartikel, wo sie sozusagen beschrieben haben, was in dieser Nacht in dem Polizeigewahrsam passiert ist. Die Polizei hat diesen in die Mediaartikel gelesen, und daraufhin sind dann interne Ermittlungen eingeleitet worden gegen die Beamten, die in dieser Nacht Dienst hatten. Und diese internen Ermittlungen sind dann aber recht schnell eingestellt worden. Und also die vier Personen haben das dann halt irgendwie mitbekommen, weil sie auch selber vorgeladen wurden zu diesen Ermittlungen, haben sich dann entschlossen, selber Anwälte zu nehmen und sozusagen selbst auch einen Strafantrag zu stellen gegen die Beamten. Dann war es halt so, dass diese internen Ermittlungen relativ schnell eingestellt worden sind und das hatte dann automatisch zur Folge, dass sozusagen drei dieser vier Personen eine Anzeige selber bekommen haben, nämlich wegen Vortäuschen einer Straftat. Das heißt, die vier haben sozusagen Misshandlungen sozusagen in der Polizeiinspektion wahrgenommen und sitzen jetzt selber sozusagen vor Gericht wegen Vortäuschen einer Straftat und falscher Beschuldigung. Und was ich sozusagen auch also bezeichnend finde und was, glaube ich, sozusagen auch viele Erfahrungen von vielen Leuten ist, die sozusagen Erfahrungen mit Polizeigewalt gemacht haben, wenn es denn dann zur Ermittlung kommt, dass sich sowas enorm lange hinzieht. Also ja, wir haben es jetzt 2015, das Ganze hat sich im April 2012 sozusagen ereignet und jetzt sozusagen drei Jahre später sitzen diese drei Personen halt irgendwie selber auf der Anklagebank und müssen sich da verteidigen. Und in diesen Prozessen, also bis jetzt haben drei Prozesstage stattgefunden, geht es halt darum, nochmal zu rekonstruieren, was ist in dieser Nacht passiert. Und eigentlich geht es darum, dass diese vier Angeklagten, also die drei Angeklagten, jetzt beweisen müssen, dass die Verletzung und diese Beleidigung halt irgendwie, dass die wirklich stattgefunden haben.
Die Personen sollen das selbst nachweisen, die Betroffenen.
Genau.
Ja.
Genau.
Nun war zu dem letzten Prozesstag zu lesen auf dieser Seite, die ich genannt hatte, via blogsport.de, dass im Verlauf jetzt der Verhandlungstage die Anwälte den bisherigen Verlauf zusammengefasst haben, Anwältinnen und die vier Angeklagten die Frage aufgeworfen wurde, ob es überhaupt ein Ermittlungsverfahren wegen der ursprünglichen Vorwürfe gegeben habe. Und die Staatsanwaltschaft dann dargelegt hat, dass es ein solches gegeben hat. Dieses aber eingestellt worden ist, da die Aufzeichnungen oder dadurch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ausgeschlossen werden konnte, dass die Angeklagten diese Straftaten begangen hatten.
Ich denke, das ist auch sozusagen das Brisante an dem Fall. Also erstmal, dass sie halt irgendwie festgenommen wurden und dass ihnen nicht gesagt wurde, warum. Ja, dass sie sozusagen eine ganze Nacht in der Polizeigewahrsam verbracht haben, dann sozusagen diese Misshandlung erfahren haben und erst am nächsten Morgen wird denen halt sozusagen ein Vorwurf gemacht. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft halt selber gesagt, okay, also aufgrund der Ermittlungen, die es in diese Richtung gegeben hat, kann man eigentlich sagen, dass es sozusagen keine belastenden Beweise dafür gibt, dass diese vier Personen halt diese Straftaten begangen haben sollen.
Genau. Ja, dann ist, das hast du ja so geschildert gerade und das ist ja so ein bisschen typisch für Polizeiverfahren, als die Leute mit den Misshandlungen an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist dann in diesem Fall bei Indymedia das veröffentlicht haben, was ihnen geschehen ist, ist dann von der Polizei Anzeige erstattet worden wegen Widerstand und so vergleichbaren Straftaten.
Genau. Und ja, sozusagen, also das ist ja sozusagen alles so ein bisschen miteinander verkettet, weil es ja zuerst diese internen Ermittlungen tatsächlich gegen die Beamten gab, wobei das natürlich sozusagen eine Anzeige gegen unbekannt war. Was jetzt halt bei dem Prozess halt irgendwie rauskommt, ist halt auch irgendwie so eine typische Geschichte, was nämlich sozusagen die Beziehung der sozusagen der internen Ermittlungen halt irgendwie zu den beschuldigten Beamten halt irgendwie betrifft, ne? Also das ist ja sozusagen das Besondere auch an Deutschland, wo es keine polizeiexternen Untersuchungsinstitutionen gibt, sondern dass immer sozusagen Kollegen sind, in dem Fall halt vom LKA die interne Ermittlung, die ja dann eigentlich sozusagen gegen eigene Kollegen halt sozusagen Ermittlungen aufnimmt. Und das ist jetzt, denke ich, auch in dem Gerichtsverfahren halt irgendwie relativ gut zutage gekommen, dass halt irgendwie da war sozusagen die Frau vom LKA, die diese internen Ermittlungen geleitet hat, die war jetzt auch selbst vorgeladen und ich finde, da ist halt total deutlich geworden, also die Anwälte sozusagen der Betroffenen haben sozusagen diese interne Ermittlung auf mehrere Ungereimtheiten hingewiesen, zum Beispiel, dass es in jener Nacht also zum Beispiel keine Einträge im Haftbuch gegeben hat. Also es gibt ja auf jeder Polizeiinspektion ein Haftbuch, dort sozusagen wird eingetragen, wenn jemand sozusagen in Gewahrsam genommen wird, und dann ist es üblicherweise so, dass jede Stunde halt ein Beamter halt die Zellen kontrollieren muss, ob da drin alles okay ist, ob es sozusagen den Inhaftierten halt irgendwie gut geht. Und diese Kontrollen, diese stündlichen Kontrollen der Zellen, die müssen halt dokumentiert werden im Haftbuch. Und das Brisante ist jetzt sozusagen an dem Fall, dass es für diese Nacht keine Einträge in diesem Haftbuch gegeben hat. Und da haben zum Beispiel auch sozusagen die Anwälte die interne Ermittlung darauf hingewiesen, okay, die fehlenden Haftbucheinträge, ist ihnen das nicht komisch vorgekommen? Oder andererseits, dass sozusagen zwei Beamtinnen tatsächlich zu Protokoll gegeben haben, dass sie eine Verletzung gesehen haben, zwar nicht sozusagen die große Hauptverletzung, die große Schürfwunde am Arm, die sozusagen Betroffene geschildert hat, aber sozusagen kleinere Verletzungen an den Händen wurden gesehen. Daraufhin sozusagen gab es von der internen Ermittlung keine weiteren Nachfragen, wie jetzt diese Verletzungen entstanden sein können. Also es gibt viele Ungereimtheiten in dem Fall und so, wie sich aber sozusagen die interne Ermittlung darstellt, ist es eigentlich so, dass die interne Ermittlung sich in die eigenen Kollegen sozusagen eingefühlt hat und selber verschiedene Erklärungen dann dafür sucht, ja, wie diese Ungereimtheiten zustande kommen und ein sehr großes Verständnis einfach für die eigenen Kollegen da ist. Und also da fragt man sich halt natürlich auch, also wie können da sozusagen überhaupt objektive Ermittlungen stattfinden, wenn es da so selbst noch so ein kollegiales Verhältnis sozusagen gibt, wo man sich eigentlich gegenseitig die ganze Zeit verstehen will und selber Erklärungen dafür findet, wie halt die Kollegen halt handeln, ne?
Ja, in diesem Artikel, der da ja auch auf dieser Blog-Sportseite veröffentlicht ist, den ich schon zitiert habe, sind ja auch so ein paar Hintergründe verallgemeinernder Art zu solchen Vorkommnissen und Erklärungen dazu. Darunter fällt eben auch dieses Verhalten, was du gerade an diesem konkreten Fall geschildert hast, nämlich dieses Loyalitätsverhältnis untereinander und die Abschottung vor jeglicher Öffentlichkeit.
Genau, und was ja dieses Loyalitätsverhältnis untereinander betrifft, da sind, denke ich, auch bei diesen Prozessen jetzt noch einige Sachen zutage gekommen. Nämlich haben die Anwälte, nämlich alle Beamten, die jetzt geladen waren, immer gefragt, haben sie sich auf diese Aussage jetzt vor Gericht vorbereitet? Und dabei ist rausgekommen, dass sich alle Beamten eigentlich zusammen vorbereitet haben auf die Aussagen, die sie jetzt vor Gericht machen. Und zwar sind sie nämlich sozusagen alle zusammen gemeinsam ins Dienstauto von Weimar nach Erfurt gefahren, sind dort zum LKA gegangen und haben gemeinsam Einsicht genommen in ihre Aussagen, die sie in den internen Ermittlungen gemacht haben. Also ja, sozusagen, wo man natürlich sagen kann, okay, die haben das gemacht, um sich einfach nochmal sicher zu sein, aber die sind alle zusammen hingefahren, ist offensichtlich eine koordinierte Geschichte. Jetzt ist sogar rausgekommen, dass sozusagen, also diese Koordinierung, dass die Beamten zusammen dorthin fahren können, einen Termin beim LKA haben und dort Einsicht in ihre früheren Ausnahmen nehmen können, dass das im Auftrag des Polizeichefs Ralf Kirsten von Weimar so sogar geschehen ist. Also sogar von oben gibt es sozusagen eine Koordinierung dieser Absprachen. Die Beamten, die jetzt sozusagen da in Verdacht kommen, an diesen Misshandlungen beteiligt gewesen zu sein, die sprechen sich untereinander ab und das wird koordiniert. Und ich denke, dass das auch eine Sache ist, die jetzt halt auf jeden Fall nicht nur in diesem Weimar im April-Fall so ist, sondern dass es eigentlich immer so ist, dass sich Beamte untereinander absprechen und dass es eigentlich sozusagen so gut wie nie vorkommt, dass es einen Kollegen gibt, der jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und doch was gesehen hat oder so, dass er dann sozusagen seine eigenen Kollegen irgendwie anschwärzt. Und was man ja in einer gewissen Weise auch sozusagen verstehen kann, und das hängt ja auch immer sozusagen mit dem Klima in so einer Polizeiinspektion ab, wo, also wenn es halt einfach einen Druck auf Einzelne gibt und das sozusagen irgendwie eine Praxis ist, die von vielen gedeckt wird, dass es dann für einzelne Beamten extrem schwierig ist, da sozusagen eine gegenteilige Aussage zu machen.
Ja, wir hatten so einen Fall während der Bambule in Hamburg. Da ist eine Marketingangestellte, die mit Protesten gar nichts zu tun hatte, in eine Polizeikolonne geraten und übel zusammengeschlagen worden. Sie hat daraufhin Anzeige erstattet, nachdem sie sich wieder so ein bisschen berappelt hatte. Und daraufhin ist gegen sie Anzeige erstattet worden. Das Ganze hat zu einem gerichtlichen, also zu einer staatsanwaltschaftlichen und juristischen Untersuchung geführt und geendet mit einer Verurteilung der Polizisten, die diese Schläge ausgeübt haben, und die Anzeige wegen Widerstand dann gestellt haben, weil diese Marketingangestellte wohl doch sehr überzeugend auch darstellen konnte, dass sie mit dem Demonstrationsgeschehen jener Nacht gar nichts zu tun hatte, sondern nur so Partybesucherin in der Gegend gewesen war. Letztendlich sind die verurteilten Polizisten, einer von denen, dann anschließend sogar befördert worden in die Kanzel eines Wasserwerfers. Das, diese Erinnerung kommt mir so bei diesem Verfahren. Aber möglicherweise ist dieses Verfahren, weil es immerhin ja mit einer Verurteilung der Polizisten damals geendet hatte, auch für euch von Interesse.
Ja, und ich würde halt irgendwie sagen, dass das ja sozusagen ein sehr besonderer Fall ist, wenn tatsächlich mal Polizeibeamte wegen solchen Sachen halt irgendwie verurteilt werden, weil ja schon allein die meisten Strafanträge, die halt gegen Beamte gestellt werden, gar nicht vor Gericht landen, sondern die Staatsanwaltschaft selber dann schon entscheidet, dass es entweder nicht vom öffentlichen Interesse ist oder halt sozusagen, dass es sozusagen selber dann schon entscheidet, dass da keine Beweise sind oder dass es nicht relevant ist. Und ich denke, dass sozusagen diese Statistiken halt auch sehr dafür sprechen, dass ja sozusagen, dass man es extrem schwierig ist, eigentlich gegen gewalttätige Polizeibeamte irgendwie in sozusagen gerichtlich vorzugehen. Und das sind, sagen ja auch sozusagen ganz viele Anwälte und nicht nur Anwälte von der Roten Hilfe, dass sie sozusagen Betroffenen von Polizeigewalt erstmal eher davon abraten, sozusagen eine Anzeige oder einen Strafantrag zu stellen, weil das dann meistens sozusagen auf die Betroffenen selber zurückfällt und sie sich dann selber auf der Anklagebank wiederfinden.
Ja. Ja. Von daher ist die Arbeit, die ihr da macht, nämlich zu dem Fall Öffentlichkeit herzustellen, unabdingbar und sehr wertvoll für die Betroffenen. Vielleicht stellst du noch mal ein bisschen dar, was ihr alles unternehmt, diese Öffentlichkeit auch zu erreichen.
Also diese Soli-Gruppe war im April, die hat sich, also die ist so ein Dreivierteljahr nach diesen Vorfällen halt in die Öffentlichkeit getreten. Also das war jetzt sozusagen für die Betroffenen auch jetzt nicht von Anfang an möglich, halt irgendwie sozusagen selbstbewusst in die Öffentlichkeit zu treten. Also es hat erstmal sozusagen viel, also so eine Art Aufarbeitung halt irgendwie auch gebraucht, um mit diesen Geschichten halt irgendwie umzugehen. Und dann sind wir halt im Zuge des sozusagen des ersten Gerichtsprozesses halt irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen. Also nachdem die internen Ermittlungen schon sozusagen eingestellt worden sind, dann war das erste Gerichtsverfahren halt auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist übrigens auch sehr interessant, weil dieses Verfahren halt sozusagen in Weimar, da wurde sozusagen die Person schuldig gesprochen, die sich angeblich gegen ihre Festnahme gewehrt hat, und dann wurde das bei der nächsthöheren Instanz in Erfurt beim Landgericht dann eingestellt. Und da haben wir sozusagen angefangen mit der Öffentlichkeitsarbeit, sozusagen haben Interviews gegeben mit verschiedenen freien Radios, haben Pressemitteilungen rausgegeben, haben dann vor Gericht halt Kundgebungen organisiert. Auch jetzt sozusagen bei dem Prozessauftakt haben wir auch eine Kundgebung vor dem Amtsgericht organisiert. Und wir haben sozusagen aber auch versucht, das sozusagen mit einer breiteren öffentlichen Debatte halt irgendwie zu begleiten, weil das Schwierige an solchen Fällen ist, glaube ich, immer, dass sie als Einzelfälle abgetan werden, dass sozusagen einzelne Beamten, dass die mal durchdrehen oder so, und dass es Einzelfälle sind. Und wir sind aber der Auffassung, es gibt ein systematisches Problem mit Polizeigewalt. Das wird sozusagen durch die Strukturen, in der sozusagen auch gerade eine Verurteilung von Polizeibeamten extrem schwierig ist, das begünstigt das halt, dass sozusagen Polizeigewalt stattfindet. Und das findet meistens in Räumen statt, die halt unsichtbar sind und wo sozusagen die Betroffenen auch keine Zeugen haben. Und also deswegen muss man halt einfach darauf sozusagen aufmerksam machen, dass es wahrscheinlich auch eine ziemlich hohe Dunkelziffer gibt von solchen Fällen. Und ja, sozusagen, wir wollen das als ein gesellschaftliches Problem thematisieren. Und da haben wir zum Beispiel eine Wanderausstellung nach Weimar geholt, Vermummt und gewaltbereit heißt die. Die wurde von Berliner Leuten halt zusammengestellt, die halt auch sozusagen mit so mehreren Schautafeln halt irgendwie so Statistiken und Fakten zur Polizeigewalt halt irgendwie zusammengestellt haben. Was jetzt auch sozusagen noch die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, ist, dass ich jetzt neben der Soli-Gruppe eine unabhängige Untersuchungskommission gebildet hat. Da sind verschiedene Leute dabei, also da sind zwei, ein Landtagsabgeordneter von der Linken ist dabei, eine Bundestagsabgeordnete von der Linken ist dabei. Dann ist Fritz Borschel dabei, der sozusagen früher in Weimar mal die Netzwerkstelle gegen Rechts koordiniert hat. Und dann ist Rolf Göstner dabei, was halt ein Menschenrechtsaktivist ist, und es ist noch ein Vertreter der Menschenrechtsvertretung der Thüringer Landesärztekammer. Und die sozusagen auch selber nochmal sozusagen eine Öffentlichkeit machen und die gerade darauf hinweisen, dass es in Deutschland keine polizeiunabhängigen Untersuchungskommissionen gibt und die deswegen halt sagen, okay, wir wissen, dass es da ein systematisches Problem gibt mit der Aufklärung von Polizeigewalt, deswegen werden wir jetzt diesen Prozess halt sehr genau beobachten und die haben dann sozusagen auch unabhängig jetzt von uns dann nochmal angefangen, halt irgendwie Öffentlichkeitsarbeit zu machen und halt sozusagen mit diesem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen. Was sozusagen, also diese Unterstützung, das wäre sozusagen dieser öffentliche Teil der Unterstützungsarbeit, was dann auch natürlich immer noch sozusagen eine entscheidende Sache ist und wo, glaube ich, auch ganz viele Leute schon dran scheitern, sich gegen sozusagen Polizeigewalt zu wehren und da sozusagen diesen rechtlichen Weg einzuschlagen, ist, dass das natürlich enorme Anwaltskosten sind. Und da versuchen wir halt natürlich überall Geld zu sammeln und machen Spendenaufrufe und so weiter, damit diese drei Personen halt ihre Anwälte bezahlen können.
Ja. Da gibt's bestimmt auch eine Kontonummer auf der Blogsport-Seite.
Genau, auf wia.blogsport.de findet man einfach sozusagen ein Spendenkonto.
Ja.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, weil dann würde ich auch noch sozusagen so ein bisschen von den Gerichtsprozessen erzählen, die halt auch sehr spannend sind.
Ja, wir haben durchaus, das passt. Ich würde vielleicht, bevor das kommt, vielleicht, weil es ja auch nochmal so ein bisschen verallgemeinert, was da eigentlich geschieht. Du hast geschildert, dass sie mit Ressentiments ihr diese Gewalt, also verbal geäußerte Ressentiments, sind dieser Gewaltausübung vorangegangen. In dem Blog steht, wegen ihrer alternativen Kleidung sei sie schon mehrfach ohne Anlass Person kontrolliert worden. Hier in Hamburg gibt es ja wieder eine Serie von rassistischen Kontrollen, von denen wir nicht wissen, wohin sie eskaliert werden sollen. Es gab hier ein Statement der Polizeipressestelle am 1. März in der Morgenpost, in der Mopo, wonach unerbittliche Härte der Polizei gezeigt werden soll. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen ein Statement des deutschen Polizeigewerkschaftsvorsitzenden hier für Hamburg. Das lautet folgendermaßen, das zitiere ich mal. Konfliktträchtige Fußballspiele sind immerhin planbar, so Landers, so heißt dieser Polizeigewerkschaftsvorsitzende. Nicht aber durchgeknallte Rechte, die plötzlich vor einem Asylheim stehen und damit die Linken, und jetzt kommt das Wort, worauf es mir ankommt in diesem Zusammenhang, und damit die Linken wie Schmeißfliegen anziehen. Damit ist ja so ganz deutlich das Bild, was diese vier Betroffenen sozusagen als reales Erlebnis zu verarbeiten haben. Das Bild der Polizei von Menschen, die ihnen ausgeliefert sind, gezeichnet. Das ist ja nicht der Satz, den man immer wieder mal so auf Demos hört von Polizisten und Polizistinnen beleidigender Art, sondern das ist ja ein offizielles Statement aus der Polizeiführung hier in Hamburg, und einen ähnlichen Satz hatten wir aus der Deutschen Polizeigewerkschaft auch zum 21. Dezember 2013 gehört, der vom Abschaum gesprochen hat, die Demonstrierenden. Das wollte ich mal ganz kurz einflechten, so im Sinne von, ja, die haben halt auch ein bestimmtes Bild und das ist kein Menschenbild, mit dem sie
und
da
also
agieren.
Das kann ich sozusagen für Weimar auch bestätigen. Ich glaube, dass es sozusagen unter vielen Polizisten in Weimar halt sozusagen ein enorm großes Ressentiment halt gibt gegen Leute, die sie halt irgendwie der linken Szene zuordnen. Und ich denke, das ist sozusagen so lokal immer auch eingebettet in verschiedene politische Prozesse und Konflikte, die da laufen. Und das hat in Weimar auch so ein bisschen so einen längeren Vorlauf. Also es gibt da sozusagen mehrere Geschichten. Also man kann halt irgendwie sagen, okay, sozusagen vor 5, 6, 7 Jahren gab es in Weimar halt irgendwie sozusagen eine relativ lebendige linksradikale Szene, die halt irgendwie sehr aktivistisch unterwegs war Und in dem Zusammenhang gab es dann halt auch mal sozusagen, also militante auftretende Spontandemonstrationen durch die Innenstadt, wo halt auch mal sozusagen, also die halt nicht angemeldet waren und wo auch mal sozusagen Feuerwerkskörper hochgegangen sind. Und dann hat sich sozusagen, hat sich da sozusagen so ein bisschen Radikalisierung ergeben und was sozusagen auch sozusagen unmittelbar mit der Polizei zusammenhängt, die dann natürlich sozusagen sozusagen die linke Szene sozusagen den Ermittlungsfokus genommen hat. Nämlich gab es zwei sozusagen Aktionen, die halt irgendwie sozusagen, also ja sozusagen nochmal eine andere Qualität halt irgendwie geschaffen haben in der Auseinandersetzung. Und das war zum einen 2009, als in Erfurt das besetzte Haus geräumt worden ist. Und da sozusagen an diesem Tag, wo halt irgendwie sozusagen die Nachricht auch schon verbreitet war, jetzt wird das besetzte Haus in Erfurt geräumt, haben Leute in Weimar halt Papiercontainer angezündet. Da hat den ganzen Tag über sozusagen in Weimar Papiercontainer gebrannt. Und was einen enormen Sachschaden sozusagen erzeugt hat und wo auch sozusagen relativ klar war, okay, das hat sozusagen einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Räumung des besetzten Hauses in Erfurt. Und aufgrund dieser Geschichte, die halt sozusagen einen hohen Sachschaden sozusagen verursacht hat und auch sozusagen relativ große Schlagzeilen gemacht hat, ist sozusagen, denke ich, die Polizei in Weimar unter enormen Ermittlungsdruck geraten. Und das Ding ist halt, dass bei dieser Geschichte halt niemand sozusagen verhaftet wurde und es sozusagen den Ermittlungen einfach keine Spur gegeben hat, wer das gewesen sein könnte, was, denke ich, sozusagen erstmal sozusagen auch so eine gewisse Frustration halt irgendwie erzeugt bei Polizisten, gerade wenn es halt irgendwie Ermittlungsdruck von oben gibt. Das Ganze hat sich dann nochmal sozusagen nochmal gesteigert, nämlich gab es 2009, im Dezember 2009, eine militante Aktion in Weimar, die stattgefunden hat zum Jahrestag der Ermordung von Alexandros, dem Anarchisten in Griechenland, wo sechs Autos abgebrannt sind in Weimar und wo in der Stadtwache die Scheiben eingeflogen sind. Und das hat sozusagen dann nicht mehr sozusagen nur Ermittlungsdruck nur für Weimar, sondern dann war das auf einmal eine bundesweite Schlagzeile und da hat sogar der Innensenator von Berlin hat der Berliner Zeitung ein Interview gegeben, wo er Bezug genommen hat auf diese Autobrände in Weimar, wo er das im Zusammenhang gestellt hat mit Hamburg. Da gab es ja 2009, wenn ich mich recht erinnere, auch irgendwie sozusagen Krawalle bei irgendwelchen Konflikten und hat das mit der Räumung des Ungdomshuses in Kopenhagen, wo es dann sozusagen wochenlang Straßenkämpfe gegeben hat. Mit diesen Ereignissen hat er das in Verbindung gesetzt und das war dann natürlich okay, sozusagen Kopenhagen, Hamburg, Weimar. Das ist dann sozusagen für die Kollegen in Weimar, denke ich, ein enormer Ermittlungsdruck gewesen. Und das hat sich dann zugespitzt, diese Geschichte, weil dann sozusagen sehr fragwürdige Ermittlungsmethoden an den Tag gelegt wurden, wo sich der Staatsschutz in Weimar vor allen Dingen hervorgetan hat mit sehr fragwürdigen Ermittlungsmethoden, also wo minderjährige Leute aus dem Schulunterricht rausgeholt wurden und zu DNA-Abgaben gezwungen wurden, wo sozusagen Leute privat auf ihren Handys angerufen wurden, wo nicht klar war, woher haben die Polizisten eigentlich diese privaten Telefonnummern, wo sozusagen WGs und Wohnungen sozusagen beschattet wurden von Zivilpolizisten und sogar Polizeikontrollen in Hausfluren stattgefunden haben, wo Arbeitgeber von sozusagen Leuten, gegen die ermittelt wurde, angerufen wurden und denen gesagt, wo den Arbeitgebern gesagt wurde, okay, sozusagen gegen ihren Angestellten wird gerade ermittelt, bewegen Sie den doch mal dazu, eine Aussage zu machen. Solche Geschichten. Und sozusagen, ich glaube, dass in der Situation, wo halt irgendwie diese bundesweite Aufmerksamkeit auf Weimar war und dieser enorme Ermittlungsdruck da war, da konnte sich die Polizei nicht mehr so leisten, wie sozusagen ein halbes Jahr zuvor bei den Papiercontainerbränden sozusagen da niemanden zu finden. Und dann haben sie auf Teufel komm raus dann Leute gefunden, mithilfe eines ominösen Polizeispürhundes, der sozusagen just von den Autowracks zu einer Punker-WG halt irgendwie sozusagen die Spur gefunden hat. Dann haben sie sozusagen die ganze Punker-WG sozusagen auseinandergenommen und durchsucht und die Leute auch sozusagen mussten da auch eine Nacht in der Polizeiinspektion verbringen. Und andererseits wurde halt das soziokulturelle Zentrum in Weimar, die Gerberstraße 1, halt irgendwie durchsucht, wo derselbe Polizeispürhund dann den Weg angeblich hingefunden hat. Dazu muss man sagen, dass das auch mit einer relativ tragischen Geschichte dann verbunden ist, weil nämlich sozusagen die zwei von den Punks, die sozusagen in der WG gewohnt haben, die halt durchsucht wurde, die haben sich im Zuge dieser Ermittlungsverfahren das Leben genommen, also wo sozusagen, ja, viele andere Motive auch noch sicherlich eine Rolle gespielt haben, eine verzweifelte Situation oder eine auswegslose Situation, die da vielleicht da gewesen ist, wo man aber auf jeden Fall sagen kann, dass sozusagen, also diese Ermittlungen und dieser enorme Druck, der auf diesen Leuten gelastet hat, da sozusagen die letzten Lebenswochen von denen auf jeden Fall sehr geprägt hat und vielleicht mit zu dieser Auswegslosigkeit beigetragen hat. So, und jetzt ist sozusagen das Interessante daran, dass diese Ermittlungsverfahren sozusagen nach diesem Doppelselbstmord dann auch sozusagen eingestellt werden mussten und sozusagen da eigentlich sozusagen keine Beweise gefunden werden konnten, dass die irgendwie daran beteiligt gewesen sind. Und das Ganze hat sozusagen als aber wieder sozusagen eine Verknüpfung, weil nämlich sozusagen als jetzt diese vier Punks, die im April 2012 auf die Polizeiwache gebracht wurden, haben die Beamten selber sozusagen einen Bezug zu diesen beiden Punks hergestellt, die sich damals das Leben genommen haben und haben sozusagen sehr höhnisch darauf angespielt und gesagt, ja, passt mal nur auf sozusagen, was ihr hier macht oder was ihr euch leistet, denn sonst geht es euch bald vielleicht wie diesen beiden so. Also wo sozusagen die Beamten selber bewusst auch sozusagen Bezug zu sich da hergestellt haben, zu diesem Doppelselbstmord. Und sozusagen das Ganze, dass halt sozusagen diese ganzen Geschichten halt irgendwie stattgefunden haben, mit diesen ganzen Geschichten, die halt sehr aufblühend und sehr tragisch sind und am Ende aber trotzdem kein Ermittlungsergebnis da ist. Ich denke, das hat sozusagen zu so einer Dynamik halt irgendwie beigetragen, wo es bei der Polizei einen enormen Hass halt irgendwie gegeben hat auf alles, was halt irgendwie sozusagen, was sie als links wählen halt irgendwie. Also das ist für mich halt sozusagen so auf diese Weise halt ein bisschen in dieser lokalen Geschichte halt auch verquickt.
Ja, da fällt einem ja nicht so viel ein, wenn man sowas hört. Aber auf jeden Fall fällt einem ein, dass solche Bilder, die da erzeugt werden von Polizeiführung unter dem Stichwort Schmeißfliegen, genau ein solches Verhalten durch die Hierarchien hindurch und im wechselseitigen Durchfluss legitimieren und zum Tagesgeschäft machen.
Was ich denke, was man auch noch dazu sagen muss, ist, also dass halt irgendwie sozusagen, wenn es so einen Hass auf sozusagen so, ja, sozusagen linke Leute oder Punks gibt in dem Fall, dass das was ist, was man öffentlich noch irgendwie mitbekommt und wo, also wenn in Hamburg gesagt wird sozusagen, okay, da werden die Linken wie Schmeißfliegen sozusagen und da gibt es halt irgendwie sozusagen zumindest ein Milieu, das da empört ist und es gibt sowas wie ein freies Radio, das dann auch darüber berichtet und halt eine Aufmerksamkeit über so eine unmögliche Äußerung halt irgendwie herstellt. Und ich denke aber, dass es sozusagen ganz viele Fälle von Polizeigewalt gibt, wo es auch Leute trifft, die jetzt nicht unbedingt links sind und die nicht sozusagen eingebunden sind in so ein Netzwerk, das dann auch irgendwie öffentlich darauf reagieren kann. Und das sind dann Fälle, die üblicherweise halt dann sozusagen überhaupt gar keine Öffentlichkeit erfahren und wo sozusagen auch die Konsequenzen für die Beamten halt irgendwie noch viel geringer sind. Und das ist auch in diesem Fall Weimar im April noch so ein bisschen rausgekommen, nämlich in dem zweiten Prozesstag jetzt, der sozusagen gegen die Betroffenen geführt wurde, ist ein Zeuge vorgeladen worden, der in derselben Nacht auch festgenommen worden ist. Unabhängig von diesen vier Punks, die festgenommen worden sind. Und er wurde sozusagen in die vierte leere Zelle halt irgendwie gebracht in der Nacht. Und der hat dann vor Gericht nämlich beschrieben, dass er ebenfalls misshandelt worden ist in dieser Nacht. Nämlich der war in eine Kneipenschlägerei verwickelt, wurde dann festgenommen und wurde dann noch sozusagen am Ort der Festnahme, wurde er an Füßen und an den Händen sozusagen mit Handschellen gefesselt. Und dann hat ihm sozusagen erstmal ein Beamter einen Schlag ins Gesicht gegeben und er ist auf den Boden gefallen. Und dann haben drei oder vier Beamte, so hat das beschrieben, auf ihn eingetreten und dabei über ihn gelacht. Und ein Beamter hat sich sogar auf ihn draufgekniet und hat sozusagen, also er war gefesselt, hat sich auf ihn draufgekniet und ihm gesagt, dass er sich doch mal wehren soll. Und später wurde er dann noch sozusagen in die Zelle getragen und auf dem Weg dahin sozusagen mehrmals die Treppe runterfallen lassen worden. So hat er das sozusagen beschrieben. Und bei dem ist es so, er hat das vor Gericht so geschildert, dass er eigentlich sozusagen am Anfang eigentlich auch gar keine Anzeige gegen die Beamten machen wollte, weil er da auch die Chancen dafür, dass das einen Erfolg hat, als relativ gering sozusagen gesehen hat und dann sozusagen aber auch bei den internen Ermittlungen gegen die Beamten vorgeladen worden ist. Und dort sozusagen hat er dann auch erzählt, was ihm passiert ist. Und dann hat die interne Ermittlung ihn sozusagen dazu gedrängt, doch eine Anzeige gegen die Beamten zu machen, wenn das passiert ist, weil in Deutschland, wenn sowas wirklich passiert ist, wird in Deutschland ja sozusagen ordentlich ermittelt. So hat die Beamte das gesagt. Und er hat erst gesagt, nee, will ich doch lieber nicht machen. Dann hat sie gesagt, doch, das lege ich Ihnen sehr ans Herzen, dass Sie das machen. Das wird schon Erfolg haben. Und dann hat er das gemacht, hat die Anzeige gemacht und dann wurde das auch drei Wochen später eingestellt und er hat ebenfalls eine Anzeige bekommen wegen Vortäuschen einer Straftat. Und das war jetzt sozusagen jemand, der auf jeden Fall, nicht, also meinem Eindruck nach, nicht im linken Milieu zu rechnen ist und der aber auch sowas erfahren hat. Und das in derselben Nacht, ja, also wo man halt irgendwie sozusagen zum einen sagen kann, okay, sowas scheint in Weimar kein Einzelfall zu sein, es sowas passiert halt anscheinend immer mal wieder, wenn man in die Hände von Polizeibeamten gerät. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für diesen Fall selbst auch nochmal brisant, weil das nämlich in derselben Nacht halt passiert ist, wo möglicherweise, und genau weiß man es natürlich nicht, auch die gleichen Beamten drin verstrickt gewesen sind. Also ich denke, an solchen Geschichten sieht man halt, was für eine Dimension dieser Fall auch hat, was da alles zutage halt irgendwie kommt. Und ja, ich denke sozusagen, dass auch noch eine umfassendere politische Auswertung von diesem Fall, dass das auf jeden Fall noch ansteht. Wir sind jetzt im Moment halt irgendwie dabei, diese einzelnen Prozesstage halt irgendwie zu begleiten und da genau zuzuhören, was da sozusagen gesagt wird und was da ans Tageslicht zu kommen, genau zu gucken, wie ist die Staatsanwaltschaft drauf, wie ist der Richter drauf, was sagen die einzelnen Beamten, die vor Gericht halt vorgeladen werden. Und das ist halt erstmal sozusagen eine Arbeit, wo viel Aufmerksamkeit sozusagen gefordert ist und ja, und diese ganzen Geschichten, die dann im Zuge dieses Gerichtsprozesses an den Tag kommen, da würde ich sagen, steht halt sozusagen eine umfassendere politische Auswertung auf jeden Fall auch noch an.
Dabei kann die von dir schon erwähnte Kommission vielleicht auch noch eine größere und vielleicht auch sogar eine überregionale Rolle spielen.
Ja.
Du hattest ja angedeutet, dass du auch noch über die Prozesstage, über den Prozessverlauf berichten kannst. Das können wir gerne noch anschließen.
Genau, also zum einen wollte ich auch einfach erzählen von diesen anderen Zeugen, der halt auch festgenommen wurde, aber vielleicht kann man das auch einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also wie gesagt, es gab bis jetzt drei Prozesstage. Beim ersten Prozesstag, da sind halt erstmal viele formale Sachen halt irgendwie passiert. Also zum einen haben halt irgendwie die Betroffenen halt irgendwie selber ein Statement abgegeben, haben halt deutlich gemacht, dass sie das sozusagen auch als ein politisches Problem sehen und dass das für sie ein politischer Prozess ist. Dann wurden halt verschiedene Anträge gestellt, also zum Beispiel, dass die Anwälte dieser drei Personen halt als Pflichtverteidiger zugelassen werden. Dann sozusagen konnte man ab dem zweiten Prozesstag halt, denke ich, erstmal sehen, dass der Richter der Verteidigung sehr viel Raum gegeben hat. Also das sind drei sehr engagierte Anwälte, die halt die Beamten, die dann vorgeladen sind, halt irgendwie sozusagen sehr detailliert befragen, sie sehr in die Mangel nehmen und sozusagen ein sehr detailliertes Aufklärungsinteresse da offensichtlich haben. Und da lässt sozusagen der Richter dem auch erstmal freien Raum, was ich denke auch damit zusammenhängt, dass es jetzt eine öffentliche Aufmerksamkeit für diesen Fall gibt. Bei diesem zweiten Prozesstag wurde sozusagen auch der Staatsschutz vorgeladen, der ja sozusagen dieses Verhör vorgenommen hat, wegen dieser anderen Geschichte, was ich vorhin erzählt hat, also was jetzt gar nicht diese unmittelbaren Vorwürfe betrifft, wegen der angeblich die Verhaftung stattgefunden hat, sondern diese Papiercontainerbrände. Dieser Beamte vom Staatsschutz, dem wurde halt vorgeworfen, dass er halt mehrere Beleidigungen halt irgendwie vorgenommen wird. Und das war sozusagen interessant, weil er vor Gericht halt irgendwie, ja, ist ein sehr cholerischer Typ, sage ich jetzt mal, aufgetreten ist und da eben auch zum Beispiel solche Sachen deutlich gemacht hat, wie dass er von einem linken Metier gesprochen hat, von dem man ja alles erwarten könne und wo halt irgendwie sozusagen sehr offensichtlich geworden ist, dass das zum Beispiel einer von den Beamten ist, die sozusagen eine sehr große Antipathie hegen gegen sagen alles, was sie als links einschätzen und wo man das auf jeden Fall irgendwie das Gefühl hat, wenn man so als Prozessbeobachter da drin sitzt, dass da jemand sozusagen ein Amt sozusagen innehat, wo er aber selber sozusagen geleitet ist, auch von politischen Ansichten. War bei diesem ersten Prozesstag halt auch ein Beamter vorgeladen. Also das Problem an diesem Fall ist ja auch sozusagen, wenn du nachts in der Zelle bist und es kommen mehrere Beamte halt irgendwie immer mal wieder rein und sozusagen du bist permanent aufgeregt, das ist ein Raum, den du nicht gewohnt bist, der sowieso schon unangenehm ist und es ist permanent Stress. Und dann hast du uniformierte Beamte, wo es dann enorm schwierig ist, dann später die auch wieder zuzuordnen oder sozusagen, also an Namen kommt man dann ja üblicherweise auch nicht, aber einen Beamten konnte die Person sozusagen wieder zuordnen und der wurde sozusagen an diesen zweiten Prozesstag halt irgendwie auch vorgeladen, wo ja so, verschiedene Geschichten zutage gekommen sind, die so ein bisschen seltsam gewesen sind. Also dieser Beamte hat erstmal ausgesagt, nein, er kann sich an nichts erinnern, er hat nichts Ungewöhnliches festgestellt, er hat ganz normal halt seine Aufgaben erfüllt und es ist nichts passiert. Das war so seine Aussage. Was dann aber ein seltsames Detail war, dass dieser Beamte, der hatte sozusagen eine Nachtschicht in dieser Nacht und hätte ursprünglich verfrühten Dienstschluss gehabt, nämlich schon um 1 in der Nacht. Weil er nämlich am nächsten Morgen bei einem Gerichtsprozess auch aussagen musste. Jetzt hat er sozusagen in seiner Darstellung, nachdem er sozusagen diesen Papierkram erledigt hat, ist er nochmal sozusagen mit einer Streife rausgefahren, wo er sozusagen 2 Stunden nochmal per Streife unterwegs gewesen ist, was ja enorm seltsam ist, wenn diese Situation geschildert wird, dass es sozusagen eine Polizeiwache gibt, wo sozusagen dann ja, jemand, der sozusagen eigentlich vor Food Dienstschluss hat, dann aber doch nicht nach Hause geht, wenn dieser Fall dann offensichtlich abgeschlossen ist, sondern dann offensichtlich sozusagen nochmal mit der Polizeistreife rausfällt. Das war sozusagen so eine seltsame Geschichte, was dann später auch sozusagen der internen Ermittlung vorgehalten wurde, dass das ja ein seltsamer Umstand ist. Okay, aber dann sozusagen, das war so im Groben der erste Prozesstag, der zweite Prozesstag, also man merkt das, wenn ich das erzähle und immer wieder hin und her springe, dass enorm viel halt an diesen Prozesstagen halt irgendwie so zutage kommt, weshalb es auch gar nicht so einfach ist, da eine Zusammenfassung zu geben, weil diese Prozesstage auch sehr lange dauern. Also die haben jetzt immer um 9 frühs angefangen und sozusagen am letzten Donnerstag ist der Prozesstag, ging halt von früh um 9 bis abends 5:30 und das, ja, also da sozusagen ist enorm viel Material, das da sozusagen zutage befördert und bearbeitet wird. Der dritte Prozesstag, der letzte Prozesstag, der bis jetzt stattgefunden hat, da wurden sozusagen auch nochmal sozusagen Beamte verhört, die halt sozusagen die Verhöre dann am nächsten Morgen und die wurden halt dann immer befragt, okay, haben sie eine Verletzung an der Person wahrgenommen oder nicht, und die haben alle keine Verletzung wahrgenommen angeblich. Sozusagen, was an dem dritten Prozesstag halt irgendwie interessant ist, ist, dass die Verteidigung am Anfang so eine Zusammenfassung der bisherigen Sachlage gegeben hat. Und das war interessant, weil da der Staatsanwalt sozusagen gesagt hat, okay, er stimmt sozusagen dieser Zusammenfassung der Verteidigung eigentlich erstmal sozusagen so zu. Und insbesondere sozusagen die Person vom Staatsschutz, die halt da Aussagen gemacht hat, die hat sich in enorme Widersprüche verwickelt und der Staatsanwalt hat selber gesagt, okay, diese Person ist selber sozusagen nicht mehr als Belastungszeuge, sozusagen kann nicht mehr als Belastungszeuge geführt werden. Also das, die Aussagen von dieser Person werden auf jeden Fall nicht zu einer Verurteilung dieser drei Angeklagten jetzt führen. Er hat aber am Schluss dann nochmal sozusagen, der Staatsanwalt hat am Schluss nochmal ein relativ seltsames Statement gegeben. Er hat nämlich nochmal sozusagen zugegeben, okay, mehrere Straftatbestände, die jetzt den Angeklagten vorgeworfen werden, die sieht er aus dem Weg geräumt. Aber er hat trotzdem gesagt, sozusagen bei dem Straftatbestand Vortäuschen einer Straftat, hat er gesagt, wenn dieser Vorwurf im Raum steht und sozusagen die Angeklagten 90% der Sachen, die sie sozusagen fälschlicherweise angeblich den Beamten vorgeworfen haben, 90% davon bestätigt werden können, dann reichen immer noch sozusagen die 10% des Vortäuschens, um eine Verurteilung halt irgendwie zu machen. Und also was ich halt auch, also wenn ich das jetzt als eine Person, die jetzt kein Anwalt ist und nicht rechtlich geschult ist, aber wenn ich mir das sozusagen mal versuche zu vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet, ja, und man wird sozusagen festgenommen, man bekommt nicht gesagt, warum man festgenommen wird, dann wird man misshandelt, geschlagen sozusagen und kriegt Verletzungen zugefügt und wird beleidigt, verbringt halt irgendwie sozusagen eine ganz schlimme Nacht in der Polizeiinspektion, wird dann am nächsten Morgen sozusagen entlassen nach den Verhören, muss das erstmal verarbeiten, was da eigentlich passiert ist, ja, dann macht man das öffentlich. Es gibt Gerichtsprozesse, die sozusagen, ja, wo es dann hin und her geht und sozusagen bis zu diesem Gerichtsverfahren halt irgendwie jetzt kommt, da waren 3 Jahre, was ja 3 Jahre der Ungewissheit auch sind. Und dann macht so eine Staatsanwaltschaft so eine Aussage, okay, sozusagen 90% dessen, was wir ihnen vielleicht vorwerfen, ist vielleicht sozusagen, hat sich vielleicht nicht bestätigt, aber 10% würden immer noch sozusagen ausreichen für eine Verurteilung. Und worum es sozusagen während des ganzen Prozesses geht, ist vor allen Dingen die Verletzung. Also die hauptgeschädigte Person beschreibt halt, dass sie durch die Handschellen eine Schürfwunde am Arm erlitten hat, die halt armlang gewesen ist. Es gibt auch Fotos von dieser Verletzung, die auch bei der Gerichtsverhandlung immer mal wieder gezeigt wurden. Und worum dieser ganze Prozess jetzt eigentlich, also der konzentriert sich jetzt, nachdem sozusagen die anderen Vorwürfe ausgeräumt werden, konzentriert sich jetzt auf diese Verletzung. Und es wird darum gehen, also für die Angeklagten wird es darum gehen, jetzt dann glaubhaft zu machen, dass diese Verletzung nirgendwo anders als in der Polizeiinspektion Weimar gemacht wurde. Weil der Vorwurf des Vortäuschens einer Straftat sagt ja, also würde in dem konkreten Fall sagen, okay, es gibt Fotos von dieser Verletzung und diese Verletzung ist attestiert, aber es kann ja sein, dass sozusagen am Tag danach dieser Verletzung selbst zugefügt wurde, außerhalb des Polizeigewahrsams. Also und darum dreht sich jetzt halt alles. Kann irgendwie glaubhaft gemacht werden, dass diese Verletzung nirgendwo anders stattgefunden hat als in der Polizeiinspektion Weimar. Und wie das ausgeht, Bin ich mir sozusagen, kann man relativ schwierig sagen. Also wir sind erstmal relativ froh darüber, dass halt irgendwie sozusagen relativ viele Sachen ans Tageslicht gekommen sind, die auch eine politische Relevanz haben. Und wir sind natürlich auch froh darüber, dass halt irgendwie der Richter halt der Verteidigung viel Raum lässt. Und wir sind froh darüber, dass der Staatsanwalt auch bereit ist zuzugeben, dass die Zusammenfassung der Verteidigung halt erstmal sozusagen hieb- und stichfest ist. Aber sozusagen mit dieser Aussage, die er gemacht hat, ist es, denke ich, immer noch ungewiss, wie dieses Verfahren letztendlich ausgehen wird. Und ich denke, ja, das bleibt halt auch eine spannende Geschichte. Und also wird sich dann halt auch irgendwie zeigen, wie dann halt irgendwie so ein Gericht funktioniert und ob es sich zum Beispiel auch so ein Richter leisten kann, halt Kollegen sozusagen, also dann die Aussage von Polizeibeamten in Frage zu stellen, mit denen er ja üblicherweise immer zusammenarbeiten muss, die ja immer sozusagen Zeugen sind vor Gericht und immer sozusagen eine wichtige Rolle spielen bei Gerichtsverfahren und die gerade in so einer kleinen Stadt wie Weimar, wo auch sozusagen Richter und Polizeibeamte sich immer wieder begegnen werden. Und das ist halt dann natürlich die Frage, also was wird er dann für ein Urteil fällen?
Ja, das ist auch jetzt hier, glaube ich, in der fast einer Stunde eine Menge Stoff, eine Menge Material. Ich kann von hier aus sagen, dass ich jetzt doch sehr gespannt bin darauf, wie das Verfahren weitergeht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du hast das angedeutet, wie auch die Nachbereitung, die politische Entwicklung, die ihr damit anstoßt, sich dann entfalten wird. Du hast ja gesagt, dass das nochmal eine eigene Arbeit ist und zunächst der Prozess eben in dieser ganzen Detailfülle und so bearbeitet und aufbereitet sein will.
Ja, und ich würde auch nochmal dazu sagen, also wenn ich das jetzt so erzähle, Ich rede dann sehr schnell, weil das natürlich eine Geschichte ist, die ich sozusagen selber auch sozusagen irgendwie aufreibend finde und was halt irgendwie sozusagen enorme Konflikte halt irgendwie in der Stadt sind, in denen man halt irgendwie lebt halt irgendwie, ne? Und wo man dann, wenn man darüber erzählt, halt immer zeitlich springt und dass so viele Sachen sind, die ineinander verwoben sind, wo es jetzt vielleicht für die Hörer auch gar nicht so einfach ist, sozusagen sich selber eine Chronologie halt vorzustellen von diesen Sachen, die da passiert sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch nochmal sozusagen empfehlen für Leute, die sich dafür interessieren, auf den Blog zu schauen. wia.blogsport.de. Da sind halt auch noch mehrere Zusammenfassungen und auch Kurzzusammenfassungen. Also da kann man sich in aller Ruhe, denke ich, nochmal einen guten Überblick darüber verschaffen, wenn man jetzt das nicht schon sozusagen ohnehin verfolgt hat. Und wir versuchen auch immer sozusagen Zusammenfassungen der einzelnen Prozesstage da halt irgendwie zu machen. Und alles, was halt irgendwie in der Presse erscheint darüber, das spiegeln wir da auch auf diesem Blog.
Genau, du hast darauf hingewiesen, diesen Blog sich dann auch noch weiter anzusehen und vielleicht dort auch, wie du jetzt gerade eben auch noch gesagt hast, die zusammenfassenden Texte, die auch in anderen Medien erschienen sind. Ja, vielleicht noch Gelegenheit für abschließende Worte aus Weimar.
Ja. Also ich würde erstmal sozusagen sagen, also als Statement zu alle, die von Polizeigewalt betroffen sind, lasst euch da nicht unterkriegen. Und was für mich halt sozusagen das Wichtigste ist, dass man das halt als ein gesellschaftliches Problem begreift und nicht als irgendwie Einzelfälle, die halt immer mal passieren. Und ich denke, wenn man so einen Prozess begleitet, dann rutscht man manchmal mehr oder weniger vielleicht unfreiwillig auch in diese Rolle halt irgendwie sozusagen den Rechtsstaat an seinen eigenen Maßstäben halt zu messen. Und ich finde, was dabei vielleicht nicht sozusagen aus dem Blick verloren werden sollte, ist, dass es uns ja eigentlich auch darum gehen muss, halt sozusagen, also solche Prozesse halt irgendwie nach vorne zu treiben und auch irgendwie die Perspektive aufzumachen, dass vielleicht irgendwann mal eine andere Gesellschaft möglich ist, in der vielleicht möglicherweise ein zivilisiertes Miteinander möglich ist, ohne dass es sowas braucht wie Polizei und eine Gesellschaft, die halt irgendwie, ja, so sozusagen sowas wie Gewaltanwendung halt irgendwie sozusagen überflüssig macht und unmöglich macht. Das ist sozusagen ein Ziel, was man dabei auch nicht aus den Augen verlieren sollte.
Vielen Dank, ja.
Ja, danke für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.